Guck mal, ich kenne Lena Meyer-Landrut jetzt nicht persönlich so und ich will halt auch nichts gegen die Dame sagen, weil ich kenne sie
I
nicht.
I go everywhere for you or even got more hair for you. Also eins ist klar, Lena Meyer-Landrut kann kein Englisch.
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Hallo meine Lieben zu Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa und... Hallo?
Basti.
Sagst du jetzt meinen Namen, du Hund?
Oh, Scheiße.
Das hat wieder nicht so gut funktioniert. Unsere Begrüßungen sind noch verbesserungswürdig, aber das ist nicht so schlimm, solange wir funktionieren. Hallo Hasi, wie geht's dir denn?
Mir geht's super und dir?
Ja, muss, ne? Muss. Eigentlich alles gut. Ich sitze mal wieder hier in meinem komplett zugeschissenen Büro. Ich bin nicht so gut im Aufräumen und das ist jetzt mittlerweile, wir sind jetzt in einem Zustand angekommen, wo man theoretisch, wenn hier das Gesundheitsamt reinkommen würde, würden die meine Wohnung zumachen. Das ist wirklich schlimm. Also richtig, du bist eher so ein gepflegter Typ. Ich habe mal in deinem Auto gesessen, das sah alles sehr geschniegelt, sehr sauber aus. Ich stelle mir vor, dass du so clean wohnst, oder?
Nein, nein, ich habe das Auto nur geputzt, weil ich wusste, dass du einsteigst, weil ich mir gedacht habe, dass du definitiv eine Analyse machst und wenn irgendwas komisch ist, hättest du den WKD eingeschaltet. Das weiß ich.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ich hätte die Hütte richtig aufräumen lassen. Ich bin mal bei einem Kollegen von uns eingestiegen ins Auto. Natürlich ist es unprofessionell, dessen Namen zu sagen. Deswegen sage ich Thomas Schmidt. Du kennst Thomas Schmidt wahrscheinlich.
Ja, ne? Natürlich.
Und Thomas Schmidt fuhr einen alten Mercedes 190. Ist wirklich passiert.
Geil, und ein T-Benz.
So einen richtigen alten Benz, weißt du, so ein Opa-Benz, so, weißt du?
Aber das ist kein Opa-Benz, das ist ein T-Benz, das ist ein Türken-Benz.
Das ist ein Türken-Benz?
Ja, genau.
Ehrlich gesagt wird ja Mercedes gar nicht mehr so stark mit Türken assoziiert wie BMW, oder? Mittlerweile ist er eher BMW.
Ich weiß es, nee, früher hat man auch immer gesagt, 3 BMW, 3 BMW, aber inzwischen, ich weiß nicht, also ich glaube, inzwischen fahren die alles Mögliche, oder?
Ich bin ja froh, dass du komplett gegen dieses Klischee verstößt mit deinem Nissan Micra. Der gefällt mir nämlich auch sehr gut, in dem ich letztens mitfahren durfte. Du hast jetzt einen ganz kleinen Nissan Micra, ne, wo man ja so links an der Schranke im Parkhaus vorbeifahren kann. Genau. Auch bescheiden von dir. Gefällt mir gut,
diese bescheidene Haltung. Ich habe ja auch die Sitze ausgebaut, dass er schneller ist.
Im Kofferraum liegt Blei, aber die Sitze sind ausgebaut. Du sitzt eigentlich auf der Platte. Aber was ich gerade erzählen wollte, ich bin bei Thomas Schmidt ins Auto gestiegen. Es ist wirklich passiert, ich mache die Tür auf und mir fiel Müll entgegen. Wie in so einem Film, weißt du, wo du die Tür aufmachst und so Müll rausfällt.
Okay.
Und ich denke so, Alter, das ist nicht gut. Aber was ist mit deinem Auto los? Und er sagt so, ja, ich habe keine Zeit zum Aufräumen. Ich sage so, keine Zeit zum Aufräumen, das hier ist der letzte Ort in Europa, wo es Ebola gibt. Was stimmt mit dir nicht? Und dann steige ich ein, tu so die Füße in den Fußraum und mein rechter Fuß steht auf sowas Weichem. Und ich konnte nicht genau sagen, was ist, tote Katze oder so. Und ich sage, Alter, was ist das? Und er so, ja, ist ein Döner, aber den kann man nicht mehr essen. Ich denke so,
was?
War mir schon klar, dass man den nicht mehr essen.
Oh,
du hast
Gott,
einen Döner vor dir in dem Fußraum deines Autos liegen. Er sagt, ja, ich komme nicht zum Aufräumen. Es geht ja nicht um Aufräumen. Es geht einfach so darum, dass hier keine Ratten leben. Weißt du, dass in diesem Auto Ratten leben, wäre schon gut. Grüße an Thomas Schmidt, du bist ein guter Bursche, aber die Karre kannst du trotzdem mal aufräumen. Das war wirklich ein bisschen Gott. Ich habe, mein Auto besteht zur Hälfte nur aus Hundehaaren. Das heißt, wenn das eines Tages, wenn ich das abgebe beim Händler, kann man theoretisch aus dem Auto meinen Hund wieder klonen. Du kannst einfach den so zusammenkehren. Aus dem Auto, zack, hast du den Otto wieder. Das ist echt ein bisschen eklig.
Ich hab eine richtig ekelhafte Story. Und das war folgende Situation. Ein Freund von mir war mit so einem Glamour Girl zusammen. Kennst du die
Glamour
so,
Girl, Alter, was für ein Ausdruck. Hast du in Las Vegas mit Sammy Davis Jr. gearbeitet? Wer sagt Glamour Girl?
Das ist wirklich so eine. Ja, das ist wirklich so eine gewesen. Damals im Club, das war so die, wenn die so reingekommen ist, alle haben so geguckt und waren so, wow, hey, die ist so hübsch. Ich sag jetzt auch nicht den Namen, ist ja auch egal. Und die hatten WG mit einer Freundin und ein Kumpel hat zu mir gemeint, so, hey Özcan, bevor wir in den Club gehen, wir gehen die Mädels abholen. Alter, dann sind wir dorthin gegangen, dann haben die gemeint, die sind noch nicht ready. Und dann haben die gemeint, hat der Kumpel gemeint, komm, wir gehen kurz hoch. Moruk. Die waren im Club immer so aufgetakelt, die so ein Germany's Next Topmodel, Alter. Da drinne, ich bin reingelaufen, erstmal der Geruch, du musstest fast kotzen. Der ganze Boden war, der Teppichboden war verdreckt mit Brandlöchern, überall Aschenbecher voll. Die Küche, da war so viel Geschirr, da war Schimmel, aber richtig hoher Schimmel. Also es war schon, ich weiß nicht, ich glaube, das war schon eine Evolution, hat dieser Schimmel durchgemacht. Das wurde schon zu einem Lebewesen. Und mir ist echt, ey, das Bad.
Nicht ganz so Glamour, wie du erwartet hast, ne?
Ja, Mann, ich musste aufs WC, also dann kotzen, weil mir war schlecht, ich musste würgen, dann bin ich aufs Klo und dann habe ich noch mehr gekotzt, weil das, ey, das war alles so ekelhaft. Und da habe ich mir gedacht, man sagt ja immer außen hui, innen fui. Und bei denen war das wirklich so. Also es war das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das scheint.
Das ist ja auch so eine Erfahrung, die man macht, wenn man sich mal auf ein Frauenklo verirrt. Weil es heißt ja immer, wir Männer werden unreinlich. Und dann kommst du auf so ein Frauenklo und denkst so, Alter, was ist denn hier passiert? Kacken die im Handstand? Das ist einfach nur widerlich. Frauenklos sind viel schlimmer als Männerklos. Weißt du, Männerklos, dass sich mal einer so besoffen neben das Pissoir stellt und aus der Seele daneben pisst. Frauenklos, du hast das Gefühl, dass sie einfach mit einer Schrotflinte in eine Kuh reingeballert haben. Das sieht seltsam aus. Ich weiß nicht, Frauenklos im Club sind viel schlimmer als Männerklos. Meine Erfahrung, aber ich war nicht auf so vielen Frauenklos, aber auf denen ich war, habe ich gedacht, Alter, ey, das ist nicht gut hier. Und bei dem Glamour Girl war halt nur so, bei dem Glamour Girl bei dir war nur so, dass die aufgedonnert aus der Hütte rausgegangen ist, aber die Wohnung selbst und sie, also alles, was sie umgab, war einfach nur Müll, oder was?
Mhm, wirklich, wirklich. Ihr Charakter war auch Müll, aber ja, aber das
ist ja der alte Klassiker, ne? Menschen, die wissen, dass sie gut aussehen, Männer sowie Frauen, sind meist, es gibt halt viel Studien darüber so, dass Menschen, die gut aussehen, es deutlich einfacher im Leben haben. Und ich meine damit wirklich deutlich einfacher. Also ich habe Psychologie studiert und da gibt es halt ganz viele psychologische Studien dazu. Leute, die gut aussehen, kriegen einfach einen Job. Leute, die gut aussehen, kriegen natürlich einfache Beziehungen. Leute, die gut aussehen, werden leichter befördert. Das Einzige, wo es eine negative Korrelation gibt, also einen negativen Zusammenhang zwischen Aussehen und, sagen wir mal, wenn man es so möchte, Erfolg, ist Beziehungslänge. Gut aussehende Leute schaffen es nicht, so lange Beziehungen zu führen. Also statistisch, was im Endeffekt einfach daran liegt, dass sie mehr bumsen können als hässlich aussehende Leute. Ich will gar nicht sagen, dass ich schon 15 Jahre mit der gleichen Frau zusammen bin, weil das scheint auf meine Buffbarkeit keine große Option zu geben. Aber egal. Ich meine, das ist wirklich so, dass gut aussehende Leute es einfach überall einfacher haben. Und ich glaube, dass es im Leben halt nicht gut ist, wenn du es immer einfacher hast, sondern wenn du halt mal gegen den Strom schwimmen musst, wenn du mal ein bisschen kämpfen musst. Das formt den Charakter viel mehr, als wenn dir immer alles hinterhergeworfen wird. Das fand ich jetzt bei meiner Erfahrung mit allen Leuten, die ich kannte, die extrem gut aussehen, weißt du, so die Schönen in der Schule und so. Das sind alles Leute, die es einfach total leicht im Leben hatten. Auch interessanterweise, die ich wieder getroffen habe, jetzt nach meinem Schulzeit, so 10 Jahre später, aus den meisten von den richtig gut aussehenden ist gar nichts Dolles geworden. So. Also der eine steht zum Beispiel jetzt im Affengehege im Zoo und macht so Aufpasser so bei den Lemuren. Kein Scheiß, der macht halt nichts. So. Der steht halt im Affengehege vom Zoo rum. So. Also das ist trotzdem ehrenvoller Job, aber dafür, dass der damals in der Schule, weißt du, alle Mädchen haben den angebetet und so und jetzt passt er halt auf den Affenkäfig auf. So. Das ist, also ich glaube, er hatte auch ein bisschen mehr erwartet. Der war aber noch ein ganz netter Typ. Aber bei vielen Leuten, die ich kannte, kennst du Leute, die so richtig, richtig gut aussahen und trotzdem total nett waren?
Ja, also kannte ich natürlich. Also ich glaube, man kann ja wie alles andere im Leben nichts verallgemeinern. Nee. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Leute gekannt, also so die, da gibt's ja so einen einen australischen Comedian, der sagt ja immer, man tut die Einreihen zwischen 1 und 10. Weißt du, so ein Zehner Jim ist so Jeffries. Das Beste. Jim Jeffries, genau. Und ich hatte natürlich ein paar Zehner bei mir in der Schule. Und das Ding ist, du hast vollkommen recht, aus den meisten ist leider, jetzt wenn ich sehe, nichts geworden. Also ich habe die jetzt, okay, was heißt denn jetzt Erfolg oder sonst irgendwas? Aber ich meine, man sieht selber, dass sie unzufrieden sind. Also die sagen das dann auch und sagen, hey, das ist damals schiefgelaufen. Weil so wie du sagst, gewisse Sachen ist halt für dich einfacher. Du kommst irgendwo rein, du wirst, man sagt immer sofort, wow, ein toller Mensch, guck mal, wie die aussieht, guck mal, wie der aussieht. Und du bist überall akzeptiert. Aber die Frage ist auch immer, warum? Und dann ist es halt so, das ist ja wie in einem Beruf zum Beispiel, jetzt wie bei uns, du stehst in der Öffentlichkeit und wenn du irgendwo hingehst, dann weißt du nie, reden die Menschen mit dir, weil du einfach so bist, wie du bist, oder reden die mit dir, weil du halt eine gewisse Position hast im Leben.
Ich glaube, bei mir ist es, weil ich so schön bin. Ich glaube, daran liegt es in meinem Fall, dass die Leute sagen, oh, guck mal, der Bierendorfer, ist das nicht ein sexy Motherfucker? Nee, das ist leider nie passiert. Aber
doch, natürlich das ist in wirklich unserem so. Job. Basti, du bist, wo würdest du dich einordnen in so einer Skala? 1 bis 4. 10?
4.
Eine 4?
Ja. Also über dem Glöckner von Notre Dame, aber nein, 4 von 1 bis 10. Alter, eine 4 ist gerade über dem Glöckner von Notre Dame und unterhalb von Durchschnitt. So, man muss auch realistisch sein. Weißt, ich habe so einen kleinen traurigen Bauchansatz, ich habe ein Doppelkinn, eher ein Trippelkinn, ich habe ein viel zu breites Gesicht, ich habe viel zu feminine Körperform, ich bin viel zu groß, aber zu schlaksig, das ist mir alles bewusst, aber ist mir halt einfach scheißegal. Ich kenne so viele Leute, die so unfassbar viel Zeit auf ihr Aussehen verwenden. Allein was Leute bringen, ich kenne natürlich Leute, die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, jeden Tag. Und diese Lebenszeit habe ich einfach nicht so, weißt du? Dann sehe ich lieber 80 Jahre mittelmäßig scheiße aus und habe Spaß gehabt, als dass ich von diesen 80 Jahren 10 Jahre dabei verbracht habe, irgendwie schreiend vor einem Spiegel zu stehen und zu versuchen, 100 Kilo hochzuheben. Das empfinde ich nicht als, weißt du, natürlich ist das in manchen Bereichen des Lebens bestimmt geil, wenn man besser aussieht. Aber ich habe noch nicht mal den Antrieb, mich geil anzuziehen, weißt du, wenn ich normal rausgehe so und das wird halt immer schwieriger, dann sehe ich halt aus wie der letzte Heckenpenner. Ich gehe mit meinem Hund, mit Jogginghose, Gummistiefeln und einer durchgewetzten Lederjacke, laufe ich halt durch den Park, weil es mir einfach kackegal ist und jetzt erkennen mich immer mehr Leute und denken so, Alter, hat der Bielendorfer ein Drogenproblem? Was stimmt mit dem eigentlich nicht? Also wirklich, weil ich sehe schlimm aus dann, aber es ist mir halt einfach egal. Es interessiert mich nicht, weil Oberflächlichkeit hat mich halt noch nie gejuckt. So, ich war als Teenager schon hässlich und habe halt gelernt, damit zu leben, dass es mir einfach egal war. Und dann, wo ich irgendwie erfolgreicher wurde und mehr Leute Oberflächlichkeiten auf mich projizieren, ändert das ja nicht, wer ich bin.
Ich war eigentlich in der Schule immer so der Kleine. Ich hatte keine Markenklamotten. Ich war jetzt nicht so im Mittelpunkt. Und das Aussehen, mal Hand aufs Herz, also ich gehöre jetzt auch nicht so zu den Germany's Next People.
Ach komm, aber eine 7 bist du schon. Du bist, Alter, ich habe dich oberkörperfrei gesehen. Du bist du bist schon ein durchtrainierter Bastard. Ja, das muss man schon mal sagen. Ich habe schon gedacht, natürlich. Guck mal, ey.
Ja, klar.
Das Breaken hat dir gut getan. Du sagst echt, also du siehst auf jeden Fall, du hast so eine Körperspannung, weißt du. Du siehst immer aus, als wenn du so aus dem Stand 8 Meter hoch springen könntest. Wie so ein Jack Russell Terrier. So siehst du aus. Du siehst aus wie so ein Kevin. Wirklich. Du bist jetzt kein Markus Schenkenberg. Das wäre natürlich übertrieben, aber du bist schon gut trainiert, so. Du bist fit. Das ist alles schon richtig, weißt du. Du hast zumindest eine Hosengröße unter 38 oder so, wie ich. Das ist wirklich schlimm. So letztens ich kam letztens ins Kostüm bei einer Fernsehshow und dann hatten die mir für alle gegen einen bei ProSieben hatten die mir Hosen gekauft und dann guckt mich die Frau so an und hält mir die Hose an und sagt so und dann ziehe ich die an und es war einfach nur peinlich so. Es passte mir nichts von dem, was sie mir gekauft hatten, weil sie mich von Bildern aus dünner geschätzt hatten, als ich dann wirklich in Realität war.
Also finde auch, du bist... Aber hast du das eigentlich gestern mitbekommen mit Lena Meyer-Landrut?
Ich habe das am Rand mitbekommen, dass die irgendwie gesagt hat, dass es ja total egal ist, wie Menschen aussehen und so.
Genau. Und dann haben ja voll viele Leute dagegen argumentiert und voll viele so einen Shitstorm in Anführungsstrichen, wo viele gemeint haben, ja, das kannst du jetzt sagen als gut aussehende Frau und dann ist natürlich einfach, sich so hinzustellen und...
Guck mal, ich kenne Lena Meyer-Landrut jetzt nicht persönlich so und ich will halt auch nichts gegen die Dame sagen, weil ich kenne sie nicht.
I go everywhere for you or even got more hair for you. Also eins ist klar, Lena Meyer-Landrut kann kein Englisch.
Lena Meyer-Landrut meinst du? Lena
Meyer-Landrut. Call me the other day.
Live. Ja, gut. Man musikalisch über die denkt, so, wenn ich die sehe, von der Figur her, sag ich mal so, bekomme ich schon das Bedürfnis, deren Zugang zu legen. Also für mich ist das zu dünn und schon an dem Bereich, wo ich sage so, ey, Hase, komm, wir gehen mal schön Döner essen oder so. Aber jeder Mensch ist anders. Vielleicht ist die halt nun mal so veranlagt, dass sie so dünn ist. Vielleicht macht sie viel dafür, also macht viel Sport, was auch immer, ich weiß es nicht. Ich finde auch über das Aussehen anderer Leute irgendwie urteilen ist ja läsch. Aber natürlich hat das schon immer so einen Beigeschmack, wenn jemand mit einer kompletten Modelfigur, der ganz sicher irgendwas dafür tun muss, um so toll auszusehen und auch immer gestylt ist und immer mega ist, einem dann so Messages rüberbringt wie, Leute, es geht nur darum, wer ihr innen drin seid, weil wie ihr ausseht, ist ja völlig egal. Aber hier mal 8 Fotos von mir, wie ich in Bali in einer Therme hocke und irgendwie für 3000 Euro einen Chai-Latte trinke so und du denkst so, ja, aber das hat halt mit der Lebenswirklichkeit der meisten Leute, hat das Leben von Lena Meyer-Landrut, die ja, also außer in Urlaub fahren und Musik nicht viel tut, hat das einfach nichts zu tun. Also Leuten sagen so, euer Aussehen ist egal, die irgendwie 3 Kinder durchbringen müssen, 12 Stunden am Tag bei Subway arbeiten denen dann sagen, ja, aber ihr könnt alles schaffen. Das ist auch immer das Geile, das ist immer, wenn Leute, die schon alles geschafft haben, weißt du, der Chef von Virgin oder so, der 8 Milliarden schwer ist, der dann sagt so, wenn du an dich glaubst, kannst du alles schaffen. Ja, wenn du bist, der alles geschafft hat, dann kann man alles schaffen. Was meinst du, wie viele Menschen in der Menschheitsgeschichte schon richtig krass an sich geglaubt haben oder einfach gar nichts geschafft haben? Viel mehr als die, die es geschafft haben. So ist es leider, ne? Das ist einfach eine Lüge. Irgendwie die Leute, die was geschafft haben oder die toll aussehen, versuchen dir immer zu vermitteln, das ist genau wie der Satz, Geld ist nicht so wichtig im Leben. Den hörst du nur von Leuten, die richtig viel Geld haben. Wenn du gar kein Geld hast, dann merkst du ganz schnell, wie wichtig Geld im Leben ist, weil du kannst keine Bahn mehr fahren, du kannst deine Freundin nicht zum Essen ausführen, du kannst nicht ins Kino gehen, wenn du kein Geld hast. Du kannst also am gesellschaftlichen Leben gar nicht teilnehmen. Aber wenn dann jemand, der 10.000 netto im Monat hat, sagt, ja, also Geld ist ja nicht so wichtig, dann denkst du immer, fick dich doch. Natürlich ist Geld am Ende des Tages wichtig. Es ist nur die Frage, wo macht man den Cut? Wo ist der Anfang von Glück? So, ne?
Aber ich glaube, Basti, in einer Art und Weise stimmt das schon, weil wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, das, was ich habe, damit bin ich zufrieden, dann bist du auch reich. Aber wenn du immer dich nach größeren und, wie soll ich dir sagen, glamouröseren Sachen sehnst, dann wirst du nie reich sein. Und das ist auch, glaube ich, das Level, weil guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, hey Alter, cool, ich habe ein Auto, ich habe einen Nissan Micra, okay, ich komme von A nach B, ich gehe mit meinen Kumpels was trinken, ich komme nach Hause, ich habe eine Wohnung, ich habe meinen Fernseher, ich kann chillen, ich höre cool Musik und mein Beruf, ich arbeite, keine Ahnung, als Blumenverkäufer und ich liebe das aber, es ist schön, dann bist du zufrieden und dann bist du auch reich. Verstehst du? Aber klar, wenn du dann jeden Tag aus dem Haus gehst und sagst, so ein G63 AMG für 250.000 Euro, dieser G63 AMG, weißt du, immer wenn du dir sagst,
ich weiß gar nicht, was das ist, Alter.
Ja, das ist eigentlich so einer der teuersten, ist ein Geländewagen von Mercedes, der kostet 250.000 Euro. Also,
ein Schnapper also, okay.
Genau, und so ein Fahrzeug, also verstehst du, wenn du dich immer halt nach etwas Größerem sehnst, dann wirst du nie dort stehen, wo du stehen willst. Du wirst nie zufrieden sein. Und ich sag's mal so, ich habe damals, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, und ich habe 1.200 Euro netto verdient, Basti, aber ich war einfach nur richtig glücklich, Alter. Ich hatte eine coole Zeit, ich habe in der WG gewohnt mit meinen Jungs, ich habe für mein Zimmer 200 Euro gezahlt. Ich hatte immer Spaß, ich habe jeden Tag gelacht und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich hatte kein Auto, ich bin mit der Bahn gefahren. Und von daher denke ich mir so, ich weiß auch, wo ich herkomme, weißt du, und deswegen, für mich hat zum Beispiel Geld nie eine Rolle gespielt und ich habe in meinem Leben immer das gemacht, worauf ich Lust hatte.
Und das war für mich wichtig. Großer Luxus, weißt du, aber das genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. So, also ich habe früher gekellnert, 5 Jahre lang in einem Brauhaus in Dortmund, was ich sehr geliebt habe. So, ich habe es einfach gerne gemacht. Das war ein Job, der mir Spaß gemacht hat. So, und ich habe erbärmlich verdient. Ich glaube 6,30 Euro die Stunde so. Wow, und natürlich dann noch Trinkgeld. Also richtig schlecht verdient. Trotzdem habe ich es unglaublich gerne gemacht, weil es einfach was war, was mich irgendwie erfüllt hat und ich gedacht habe, so am Ende des Abends mache ich die Tür zu und es hat Bock gemacht. So. Und ich habe zu der Zeit in einer winzigen Wohnung gewohnt, ich hatte kein Auto. Das Geilste, was meine Frau, die damals schon mit mir zusammen war und ich sich leisten konnten, war wirklich 2 Tage nach Amsterdam fahren, so mit der Bahn. Das war das Maximum an Urlaub, was überhaupt finanziell irgendwie ging. Und trotzdem waren wir glücklich. Natürlich ist das immer die Frage, wo du ansetzt. Aber wir leben halt, haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, in so einer Vergleichsgesellschaft mittlerweile. Erst recht durch Social Media. Ich will jetzt nicht wie so ein Opfer rüberkommen. Aber wenn du wenn du Instagram anmachst, dann siehst du nur Leute, die mega durchtrainiert sind, die ein mega geiles Leben haben mit ihren mega geilen Kindern und ihrem mega geilen Ehemann, die dann irgendwie, weißt du, 3 Wochen nach der Geburt schon wieder ein Sixpack haben und irgendwie Fotos von sich machen. Im Hintergrund siehst du dann nur, keine Ahnung, irgendwie das Paradies, wo sie 90 Tage oder 90% ihres Lebens verbringen. Und dann sitzt du in deiner Wohnung in Köln-Kalk, 30 Quadratmeter, isst mittags halt einen halbwarmen Döner und denkst so, ja, aber das will ich doch auch. Und deswegen, diese ganze Social-Media-Welt führt die Leute halt dazu, irgendwas zu wollen, was sie vielleicht gar nicht wollen würden, wenn es ihnen nicht ständig vor die Fresse gehalten wird, weil das ja auch alles verlogene Scheiße ist. Diese ganzen Instagram-Pärchen sind auch total leer.
Das Geile ist immer, dass die dann in ihrem Profil drinstehen haben, zum Beispiel, keine Ahnung, Samantha und dann Law Student. Verstehst du?
Genau. Und man und dann, drei Folgen CSI Miami geguckt hat, weißt du?
Genau. Und dann haben diese Law Student und dann posten die halt solche Sachen. Und dann denke ich mir immer so, so wie du sagst, diese Leute, also guck mal, ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Account, bei Instagram und Facebook, das ist einfach nur, weil ich Comedian bin. Ich will den Leuten auch zeigen, so, hey, guck mal, ich bin gerade hier, ich bin gerade dort, wir hatten diese Show, aber
hast du ein privates,
ich weiß,
Instagram,
die Leute,
hast du privat,
nein, habe ich nicht, nee, nee, ich habe kein privates Facebook und ich bin schon überfordert mit WhatsApp, aber ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass die Leute folgen mir, weil ich Comedian bin, verstehst du?
Und weil du eine Gegenleistung bringst, so im weitesten
genau,
Sinne, ne?
Und das Ding ist so, ich denke mir, hey, die Leute folgen dir nicht, weil du Jurastudentin bist, verstehst du, und die einen Einblick in dein Leben haben, sondern so wie du sagst, weil du dann halt so aussiehst, wie du aussiehst oder dich so gibst und hey, wir sind gerade hier Party und guck mal und dann den Ausschnitt zeigen und so, dann denke ich mir immer so, weißt du, was ich schade finde, Basti? Ich finde es schade, dass man sich auf so etwas runter reduziert, weil ich denke mir, du würdest genauso viele Follower bekommen, würdest du dich ganz normal präsentieren und vielleicht immer, keine Ahnung, Situation aus deinem Leben, so, hey, keine Ahnung, ich trinke gerade hier was mit meinen Freunden, ich bin hier unterwegs.
Glaubst du wirklich, dass sie so viel Follower hätten dann? Glaubst
könntest
also,
du?
Wenn Leute
ja,
dann
du
so, ich war gerade beim Sozialamt und die haben mir gerade die Stütze gestrichen, das interessiert halt keinen. Die Leute wollen halt dieses Idealleben vor Augen haben, das es gar nicht gibt.
Nee, ne? Idealleben, damit meine ich das gar nicht. Ich meine einfach nur, dass du dich nicht so geben musst, dass du dich nicht billig geben musst. Zum Beispiel eine Freundin, die Tara, Tara Beauty, die hat zum Beispiel auch einen Account, aber die ist halt immer cool angezogen, verstehst du? Aber die stellt sich jetzt nicht so hin, wo du dir sagst, die gibt sich billig. Wie zum Beispiel einige, Alter, keine Ahnung, so Twerk-Videos und dies und das, dann denke ich mir immer so.
Oder aber sie macht ja trotzdem Werbung, so. Also ich kenne sie auch, sie ist echt wirklich sehr nett, aber sie macht trotzdem natürlich sehr viel Werbung über ihren
aber
Kanal.
Aber auf Business,
so, ne?
Ja, aber sie macht ja auch das, was sie wirklich gut kann. Sie kann perfekt schminken, verstehst du? Sie kann sich perfekt schminken, gibt coole Tipps und das ist halt ihre Art und Weise, das weiterzugeben. Sie sagt halt, hey, guck mal, ich tue mich, heute habe ich das und das und das, das ist halt, du musst nichts mehr aussuchen. Das ist wie wenn wir Männer zum Beispiel Tutorials auf YouTube angucken, welches Werkzeug ist für die und die Maßnahme am besten. Da musst du nicht mehr raussuchen und dann
Fall
folgst
Videos,
du.
Videos, die ich ständig gucke.
Ich, ey, Alter, als ich meine Wohnung renoviert habe. Ja, nee, als
Projekt
ich meine Wohnung renoviert habe. Ich habe alles gegoogelt, Alter. Ich habe YouTube-Videos nach YouTube-Videos angeguckt, um das Ganze zu lernen. Und das war mir dann schon eine Hilfe, als der Typ gesagt hat, so, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe 5 Lacke ausprobiert. Der Lack ist so scheiße, der ist so scheiße. Aber bei dem
ja, aber
ich,
du weißt ja nicht, ob der bei dem Lack, den er dir empfohlen hat, nicht einfach 100.000 Euro bekommen hat, um diesen beschissenen Lack zu empfehlen. Weißt du, das ist halt das Problem dabei. Ich finde auch, zum Beispiel hier Tara, Tamtam, Juli, alles okay so, weil da ist ja auch Werbung gekennzeichnet. Ne, sie schreibt dann auch drunter. Aber noch schlimmer finde ich bei diesen ganzen Instagram-Sachen, wenn das halt nicht gekennzeichnet ist. Und wenn diese Instagrammer dann hingehen, zum Beispiel gab es doch letztens mehrere Berichte von so Instagrammern, die nicht in Clubs reingekommen sind. Und dann, ne, also so ein Typ, der dann, oder der ein Hotel angeschrieben hat, so, ne, ich würde gern 2 Wochen umsonst bei euch wohnen, weil ich bringe ja krasse Followership, dann hat das Hotel geschrieben, wir sind sowieso 2 Jahre ausgebucht, wir brauchen Penner wie dich gar nicht.
Geil.
Weißt du, das ist einfach so eklig, dieser Gedankengang, so, ich habe jetzt hier irgendwie so und so viele Likes im Rücken, deswegen ist mein Leben jetzt umsonst. Das ist halt ein Ding, was ja völlig neu ist. Natürlich hat früher, keine Ahnung, Terence Hill oder Marlon Brando auch umsonst im Hotel geschlafen, aber sie haben es halt nicht breitgetreten, weißt du, es ist einfach, da war es da sein noch, basierte noch auf irgendeiner Art von Leistung. So Marlon Brando beispielsweise war halt ein unfassbar guter Schauspieler und hat was gebracht, um so bekannt zu werden. Eine Olle, die sich in Unterhose fotografiert und ein Typ, der sich vorm Spiegel im Fitnessstudio fotografiert, das ist für mich halt keine Leistung, so, das, ich verstehe es nicht, aber
die werden ja auch dann nicht erkannt, weißt du? Die so, weißt du nicht, wer ich bin? Und dann der so, nee, und dann zieht die sich aus, die so, weißt du jetzt, wer ich bin?
Jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt ich finde, ich darüber kann man sich lange aufregen. Wo ich echt den Cut mache, ist erstens Werbung, die versteckt ist, wo ich halt das Gefühl habe, letztens kam ein Freund zu mir, der hat eine 8-jährige Tochter, die hat sich eine Michael Kors-Tasche gewünscht. Eine 8-jährige. Weil sie das bei irgendeiner Insta-Bitch gesehen hat. Und ich habe gedacht, Alter, eine 8-jährige, die sich eine Michael Kors-Tasche wünscht, da ist doch irgendwas nicht mehr okay mit der Welt. So, weil es ist einfach nicht cool. Mit 8 Jahren, was habe ich mir gewünscht? Ich habe mir Knete oder ein He-Man-Figürchen gewünscht oder so. Heute wünschen die sich Lifestyle-Artikel. Da geht's dann halt einfach in die falsche Richtung. Das finde ich eklig. Und noch schlimmer finde ich halt, wenn diese Instagramer hingehen, die dürfen gerne Eltern werden. Also jeder darf Eltern werden, der meint, dass er da Bock drauf hat. Aber müssen die diese Kinder dort produzieren? So, ich habe gestern noch ein Bild gesehen, irgendwie Instagramer Sarah Harrison baut jetzt ihr Kind 1 Jahr alt zum It-Girl auf. So. Und denkst du, Alter, das Kind ist 1 Jahr alt. Lass dieses Kind in Ruhe. Hör auf damit. So, mach dein, gib deinem Kind eine ganz normale Kindheit, wie jedem anderen Kind. Ein 2-jähriges Kind braucht keine Likes. Ein 2-jähriges Kind braucht Liebe und Zeit von seinen Eltern. Genau. Und keine Fotos, wo man gemeinsam die Zunge rausstreckt und im besten Fall noch irgendwie das neue iPad auf dem Arm hat, um darüber Werbung zu machen. Sowas finde ich aber abartig, muss ich echt sagen. Finde ich richtig widerlich.
In den USA ist das aber schon immer so gewesen, Basti. Damals gab es auch so diese Beauty-Contests für Kinder. Wo dann 5-, 6-Jährige sich auftakeln müssen, keine Ahnung, ganz komische
als
Sachen
erwachsene mit Bikini. Frauen, das ist ja das Krasse, was für 6-Jährige, die aufgemacht sind, als erwachsene Frauen.
Und dann sitzt
Frauen.
Da die Pädo-Jury drumherum, ekelhaft, also sorry,
ja,
also
aber das ich meine, du hast Kinder so, ne? Du würdest doch sowas, zum Beispiel, finden deine Kinder in deinem Internet, also bei Instagram, zeigst du die da oder so?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich habe bei der Geburt einmal die Hand gezeigt, also verstehst du, die Hand abfotografiert
Hand.
Mit dieser, genau so, hey, das Baby ist jetzt da mäßig und that's it. Also das war dann auch schon alles. Und
finde ich auch cool, weil deine Kinder haben auch ein Recht auf Anonymität so. Die haben einfach ein Recht darauf, dass die nicht mit dir, also nicht negativ, aber dass sie nicht bekannt werden, weil du bekannt bist. Das ist einfach Quatsch. Ich verstehe auch nicht, warum
Leute
das machen.
Ich will das auch nicht. Also meine Tochter erzählt mir ab und zu, dass sie halt auch angesprochen wird in der Schule und alles. Ist natürlich ein komischer Moment, weil die halt sagen, hey, dein Vater ist berühmt. Und ich sag halt zu ihr, ich bin vielleicht bekannt, aber das ändert nichts daran. Weißt du, warum du cool bist? Und dann hat sie gesagt, nee, warum? Ich so, ja, weil du die Mina bist. Nicht, weil du meine Tochter bist, sondern weil du bist und du bist die Coole, habe ich gemeint. Und das, weil vielleicht bin ich irgendwann weg, habe ich gesagt, und dann stehst du alleine da und dann musst du trotzdem cool sein. Und so ist es im Leben. Du darfst dich nie auf andere Sachen aufbauen. Ich mag das auch nicht, Alter. Manche, auch diesen Satz, Basti, das ist, so weißt du überhaupt, wer ich bin, Sätze von so bekannten Leuten, Alter, das ist so ekelhaft, weißt du überhaupt, wer ich bin? Und dann denke ich mir
immer
so.
Habe ich durchaus schon erlebt von Leuten aus unserer Branche, wo ich daneben stand und dachte so, bitte, das Gegenüber soll ich jetzt bitte sagen, ich weiß nicht, wer du bist, das ist mir auch scheißegal. Und das ist auch passiert, ich habe mich bepisst vor Lachen, ich stand daneben nur so mit der Hand im Gesicht, dachte, oh Gott, ist das peinlich,
aber ich habe das auch erlebt bei einem Kollegen, aber das Ding ist auch immer, dieser Satz ist so dumm. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein, hättest gewusst, dann wüsste er ja schon, wer du bist. Weißt du?
Ey, ohne Scheiß, es gibt 5 Leute auf der Welt, die sich die Nummer erlauben dürfen. So, der Papst, keine Ahnung, Brad Pitt, Obama, so, ne? Also, das sind Leute, wo ich dann sage, okay, wenn die nicht in den Club kommen, wenn der Papst mal nicht in den Club kommt, dann kann er sagen, Alter, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin der Papst, so. Aber sonst ist es einfach nur jämmerlich mit seiner Bekanntheit oder so. Weil
willst du mal eine geile Story hören?
Ja, bitte.
Oh, sorry. Bülent Ceylan hatte einen Auftritt auf so einer Riesenveranstaltung, okay, war Headliner eigentlich, und danach war irgendwie noch ein Rockkonzert. Aber nach seinem Auftritt hatten die andere Bändel, verstehst du, da gibt's ja immer bei diesen Festivals etc. und Veranstaltungen immer ab so und so viel Uhr die Bändel, so dass du überall reinkommst. Dann wollte der hinten reinlaufen, verstehst du? Und dann hat der Security zu ihm gemeint, Entschuldigung, ich darf Sie hier nicht reinlassen. Und Bülent hat dann gesagt, ja, kein Problem, was brauche ich denn? Und dann hat er gesagt, ja, Sie müssen sich so ein Bändel holen, es tut mir leid, Herr Ceylan, ich kenne Sie, aber ich darf Sie leider nicht reinlassen. Und der so, hey, ist doch gar kein Problem, du machst doch deinen Job. Und dann ist er einfach ganz nah, obwohl er da der Headliner war, weißt du, er war auf jedem Plakat ganz oben. Und dann ist er einfach zurück, hat sich ein Bändel geholt, an dieser Kasse, ist dann wieder vor und ist dann einfach rein. Und das finde ich halt fett, weil er hat auch einen richtig großen Status hier in Deutschland und wo ihn voll viele Leute kennen. Aber da siehst du einfach mal, welche Menschen bodenständig sind.
Bescheidenen, angenehmen Menschen aus. Ich habe den jetzt auch nur einmal getroffen, fand ihn aber auch da sehr angenehm und habe gedacht, okay, du merkst ja recht schnell, wie die Leute so funktionieren, ne? Und ob die viel darauf geben oder halt nicht so. Ich finde den Satz jämmerlich. Das Erstaunliche ist ja, also was meine Erfahrung so mit Prominenten und ausmacht, ist es eigentlich so, dass die ganz, ganz Großen, weißt du, wo du denkst, so Thomas Gottschalk-Größe, ne, die jeder kennt, die sind meistens eigentlich nett und angenehm und okay und auch höflich zu den Menschen in ihrem Umfeld. Eher die Leute, die so in der mittleren Liga spielen. Oder noch schlimmer, deshalb, ich frage immer Autofahrer, wenn ich von der Fernsehshow mal so einen Fahrer habe, der mich irgendwo hinfahren muss, dann frage ich immer, wer war denn der Schlimmste, den du je befördert hast? Da kommt niemals Thomas Gottschalk oder Günther Jauch oder so. Nein, da kommt dann immer die Drittplatzierte vom Bachelor. Und dann sagst du so, ja, warum denn? Ja, die hat mein Auto gepisst, die war stinkbesoffen, wollte auf dem Armaturenbrett koksen und hat mich dann gefragt, wo man sich mal flachlegen lassen kann. Und denkst so, okay, was für, das sind halt die Leute, die nicht wirklich bekannt sind, sondern die nur glauben, dass sie irgendeine Art von Bedeutung haben und die dann öffentlich ausleben müssen. Das sind halt immer die, also diese, was man so Sternchen nennen würde, so, ne? Also Leute, die jetzt so in die nächste Stufe Dschungelcamp ist. Und das ist, ich hoffe, dass mir das nie passiert so. Ich versuche, bescheiden zu bleiben in meinem Job und mich halt, ich glaube, das Gesündeste ist, wenn du halt immer dein gleiches Umfeld hast so. Also wenn du, ich habe immer noch die gleichen Freunde, die ich vor 20 Jahren hatte. Meine Frau ist seit 15 Echt? Jahren bei mir. Ja, ich hab
Basti, fast keine neuen. Du bist doch jetzt famous, Alter.
Ich bin famous. Erstens bin ich null famous und zweitens würde ich mich auch, selbst wenn ich es wäre, nie so fühlen. So, weil die Leute, die meine Frau würde halt sofort sagen, Alter, du Bastard, du bringst jetzt den Müll runter und hältst die Schnauze. Genau. Und das wäre auch gut so. Ich finde so Selbsterhöhung einfach jämmerlich. Aber natürlich ist es heute viel krasser, als es früher war. Du wirst überall zugeschissen mit, allein guck mal, ne, früher konnte ein Prominenter nur daran festmachen, dass er prominent ist, wenn Leute ihn erkannt haben. Heute, wie du eben schon sagtest, sind es Likes. Und selbst ich springe auf Likes an. Natürlich freue ich mich, wenn ein Beitrag von mir 3000 Likes hat.
Und aber das ist auch ein Beitrag immer von so, dir. Entschuldigung, das ist auch ein Beitrag von dir, das ist auch was mit dir zu tun hat. Verstehst du, wenn du etwas postest, ein Zitat von dir oder hey, ich war gerade dort oder da stehst du dran mit in einer Fernsehshow, wo du mit deinen Kollegen, mit denen du einfach einen tollen Tag hattest, ein Bild machst, dann freust du dich natürlich, weil dann geht's halt um Basti, den Comedian, der ist gerade hier in dieser Show und bist da und da unterwegs. Verstehst du, dann ist doch klar, dass du dich freust und sagst, hey, das ist eine tolle Anerkennung, Leute, vielen Dank. Aber das meine ich ja, es geht um dich. Aber wenn du jetzt auf einmal anfängst, dort irgendwelche Sachen zu präsentieren, die nichts mit dir oder irgendwas zu tun haben oder lässt dich in eine Rolle reindrücken, der du gar nicht bist, verstehst du? Dann finde ich es einfach traurig. Weil dann machst du es nur der Likes wegen. Boah, wow, das habe ich jetzt sehr
das gut auch, der Likes formuliert. Wegen. Ja. Ich mache alles nur der Likes wegen. Das klingt fast nach Goethe, so wie du es gesagt hast. Ja. Alter, was ich dich am Anfang der Show fragen wollte, also am Anfang unserer Aufzeichnung und jetzt total vergessen habe, warum ist es eigentlich so, dass so fette Autos bei Leuten so also ist einfach so das Standardbild, der Türke im Mercedes oder der Türke im BMW, warum ist das so gesetzt? Ich kenne wirklich keinen Türken, der einen Nissan Micra fährt. Warum ist das so?
Ich erkläre es dir. Also es ist folgende Situation. Damals die Türken, die nach Deutschland ausgewandert sind, oder halt als Gastarbeiter hierher gekommen sind, die hatten nur eine Möglichkeit. Verstehst du, das waren einfache Leute, die kamen vom Land, es sind ja nicht die Akademiker nach Deutschland gekommen, die Ärzte und Rechtsanwälte. Ne? Genau, so nicht mal die Arbeiter, sondern wirklich meistens so die Bauern. Weil die haben sich gedacht, hey, da habe ich eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich gehe da runter und dann komme ich zurück. Und dann kann ich meiner Familie einen gewissen Status erfüllen. Und ein hohes Statussymbol ist natürlich ein Auto. Und dann haben die halt hier zum Beispiel auch Fotos gemacht vor Autos, die denen nicht mal gehört haben. Und haben die halt in die Türkei geschickt. mit Briefen, hey, mir geht's sehr gut, ich mache hier sehr viel Geld und es ist alles super, aber es war halt fake, zum Beispiel. Aber natürlich gab's halt auch Leute, die dann ihr ganzes Geld gespart haben und haben halt ältere Modelle gekauft. Und du musst halt vorstellen, damals in den 60er, 70er, 80er Jahren, die Türkei war ja wirtschaftlich wirklich down. Und wenn du da mit einem Opel Ascona vorgefahren bist, Alter, dann warst du der King, Alter. Und Maximumklasse war natürlich ein Mercedes. Da haben die gedacht, du bist hier Botschafter, verstehst du? Und keine Ahnung, wirst hier mit rotem Teppich empfangen. Aber die meisten wussten gar nicht, dass die einfach in der Fabrik arbeiten und sagen, danke Boss, danke Alo, 15 Uhr Pause, was ist los? Was? Und,
deswegen, also im Endeffekt, es geht um das repräsentative zur Schaustellen von Erfolg. So, ne?
Das ist genau. Es ist, nein, ich glaube, es ist klar ein Statussymbol. Also seien wir mal ehrlich, es ist einfach
das ist jeder, ein Statussymbol. Jeder, der 200.000 Euro für ein Auto zahlt, auch der Chefarzt, der in Porsche fährt, auch das ist ein Statussymbol. Niemand braucht dieses Auto. So, weißt du? Niemand sagt in seinem Leben, ich muss 360 fahren können, sondern es ist immer, die Leute sollen sehen, was ich habe. Und ich finde die Herleitung, die du sagst, das waren Menschen, die hergekommen sind, um hart zu arbeiten und die dann trotzdem natürlich nicht gut behandelt wurden, die wenig verdient haben, dass die dann noch mehr sich danach sehen und auch die nachfolgende Generation, also deren Kinder, noch mehr danach sehen, öffentlich sagen wir mal, zu zeigen, was sie haben, das ist, glaube ich, eine echt gute Erklärung dafür.
Ja, also, du machst ja alles in deinem Leben, Basti, weil du Anerkennung willst. Also, du willst Anerkennung alles, als guter alles? Ehemann. Ja, du willst doch Anerkennung als guter Ehemann. Du willst Anerkennung als guter Freund. Du willst Anerkennung als guter Comedian. Verstehst du? Es gibt ja zwei Sachen, die du hast. Es gibt einmal die Anerkennung und einmal der sexuelle Drang. Das sind eigentlich die zwei Mechanismen, die du in deinem Körper hast, rein psychologisch auch erklärt, die dich motivieren, etwas in deinem Leben zu machen. Verstehst du? Und diese Anerkennung, die Bumsen haben sie halt hier Likes, nicht bekommen.
Kurz gesagt.
Genau, Bumsen und Likes. Und das haben die halt hier in Deutschland, haben die natürlich diese Anerkennung nicht bekommen, weil die waren halt einfach die Arbeiter und dort waren die auf einmal, wow, der Mehmet ist gekommen, hast du gesehen? Boah, mit was für einem Auto? Und dann ist der halt durchs Dorf gefahren und dann war der halt im Dorf der Superstar, Alter. Dann war er halt der Michael Jackson in diesem Dorf. Und alle waren fasziniert. Und wenn der mit seinem Alter, die haben da Kutschen noch gehabt, Pferde und Esel. Und auf einmal, weißt du, in der Türkei war es früher so, wenn ein Auto durchs Dorf gefahren ist, die Kinder sind hinterhergerannt, weil die das noch nie gesehen haben. Oder zumindest einmal alle paar Monate der Bürgermeister mal vorfährt. Und deswegen hast du da auf einmal einen Megaschub gehabt. Und daher, glaube ich, ist das...
Wenn man ehrlich ist, ist ja so, die deutsche Politik, die deutsche Regierung und wahrscheinlich auch die Deutschen selbst sind sehr, sehr unfair mit den Gastarbeitern umgegangen. Weißt du, in den 60er Jahren hatten wir die Zechen, brauchten wir Arbeitskräfte, dann kamen die Leute hierher, ne, teilweise sprachen sie kein Deutsch und sind, glaube ich, auch an ihren Arbeitsstellen so behandelt worden, als wären sie kein Teil des Ganzen. Ne, sie sollten zwar arbeiten, aber sie sollten kein Teil des Teams sein. Es wurde sich gar nicht bemüht, mit denen sich auseinanderzusetzen. Und als dann die Zechen zumachten, dann hieß es im Sinne von, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Umgang ein katastrophaler Fehler war, der einen riesigen Spalt in die Gesellschaft gehauen hat. Weißt du, weil man erst Menschen geholt hat, weil man sagte, wir brauchen Arbeitskräfte, aber überhaupt nicht dahinter gesehen hat, das sind auch Menschen mit einer Kultur, die hierher kommt und dass man versucht, diese beiden Kulturen miteinander in Einklang zu bringen. Und das hat zum Beispiel in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, weißt du, was ja super Kohlestadt war, ne, dazu geführt, dass du halt einfach in Anführungszeichen Ghettos hattest, wo halt nur Türken lebten und wo es überhaupt keine Überschneidung gab zwischen türkischen Familien und deutschen Familien. Das ist, finde ich, eine krass, total traurige Entwicklung, auf der jetzt im Jahr 2019 die AfD ihr Gebäude baut. Ne? Das ist die Fassade ihres Ganzen, dass sie nämlich sagen, dass die Leute, die hingekommen sind, würden sich ja nicht integrieren. Aber sehen nicht, dass die fehlende Integration, die vielleicht teilweise stimmt für manche, aber auch daran liegt, dass ihnen niemals das Angebot gemacht wurde. Jedenfalls nicht zu Zeiten, als Integration noch notwendig gewesen wäre. Denkst du, in den 60er, 70er Jahren hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt integrieren wir den Mehmet? Das hat einfach keinen interessiert. Weil da ging es nur darum, der soll ins Werk, soll da arbeiten, so. Und dann kann er wieder nach Hause gehen. Und das finde ich ein großer Fehler unserer Eltern oder unserer Großeltern, auf der jetzt die Gesellschaft gespalten wird, bedauerlicherweise. Und ich meine, man sieht dann uns beiden so, das muss überhaupt nicht sein. Das ist scheißegal, wo du herkommst oder wo ich herkomme. Du kommst aus Stuttgarthausen, ja, Alter. Fremder geht's mir gar nicht mehr.
Ja, Mann, Alter. Und du kommst aus Gelsenkirchen. Aber weißt du, Basti, ich habe damals schon, als Sarrazin angefangen hat, habe ich schon gemerkt, was in unserer Gesellschaft passiert. Also, dass das auf einmal umschwappt, weil auf einmal kam ja überall Integration, Integration, was ist mit Integration? Und ich war erstmal so, hä, was ist Integration? Ich habe das noch nie gehört. Und ich habe, meine Mutter hatte damals einen Tumor in ihrem Gesicht, okay? Die hatte das an der Speicheldrüse und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen und dann hat die Anästhesistin zu mir gemeint so, ja, wer sind Sie denn? Und ich so, ja, ich bin der Sohn. Warum sind Sie hier? Ich so, ja, zum Übersetzen. Ja, wie lange ist denn Ihre Mutter schon hier? Habe ich gemeint, keine Ahnung, 40 Jahre. Und die kann immer noch kein Deutsch oder was? Was soll das? Und hat auf einmal eine Anästhesistin, Alter, eine Ärztin, hat auf einmal eine Frau, die wegen einer Tumoroperation am nächsten Tag im Krankenhaus ist, eine, weißt du, das ist ja eine Ärztin, Alter, das ist ja keine dumme Frau. Und dann hat die uns dort so rund gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich so, hey Leute, habe ich zu ihr gesagt, ich so, hey, ist doch okay jetzt. Es geht jetzt einfach darum, dass sie uns aufklären und gut ist. Das ist ihre Aufgabe. Ich möchte von ihnen nicht über Integration hören oder sonst irgendwas. Und jetzt kommt der Hammer, Alter. Danach hatten wir einen Termin beim Chirurgen. Und dann sagt der Chirurg, Alter, wir kommen rein. Er so, ja, wer sind Sie? Ich so, ich, der Sohn. Und dann sagt er, ja, warum sind Sie hier? Ich so, ja, zum Übersetzen. Dann drückt er mir den gleichen Text. Und meine Mutter sitzt neben mir, weint, weil sie Angst hat, weil die Anästhesistin gemeint hat, dass sie eine Gesichtslähmung aufgrund der Anästhesie bekommen könnte. Verstehst du? Und der Arzt fängt auf einmal an und dann bin ich so sauer. Ich habe den Typen so angeschrien. Ich habe zu ihm gesagt, ich so, hey, hör mal zu. Ich glaube, du hast Psychologie studiert und ich bin hier zum Übersetzen. Und wenn du hier drin hockst mit deinen Fachtermini und uns hier irgendwelche Sachen erzählst, das versteht auch hier dein Hartz-IV-Empfänger nicht. Und ich bin hier, um das runter zu reduzieren auf eine Sprache. Meine Mutter hat 2 Deutschkurse gemacht. Die ist ehrenamtlich tätig, die macht hier so viel in Deutschland und jetzt kommst du Penner, ich habe auch wirklich Penner gesagt und obwohl ich wusste, dass am nächsten Tag meine Mutter operiert, dann habe ich gesagt, jetzt kommst du Penner und laberst uns hier voll, habe ich gemeint, ich so, ist die unterste Schublade, hat er gemeint, ja, es tut mir leid, aber da habe ich schon gemerkt, was passiert und das ist jetzt das Resultat. Das ist ein
beschissenes Erlebnis, das mir echt
leid tut. Das war wirklich also, mega beschissen. Ja, und aber ich glaube immer noch, Basti, es ist eine dumme Phase, es ist eine Scheißzeit. Alle Menschen, die vielleicht mit diesen harten Sachen sympathisieren, man kann denen ihre Sachen entzaubern im Kopf. Verstehst du? Man muss einfach reden. Und das ist alles. Und ich bin guter Dinge, weil ich habe tolle Menschen um mich herum hier und ich glaube. Es wird trotzdem alles wieder gut.
Also wenn es jemals ein schöneres Schlusswort gab als das, was du gerade gesagt hast, dann fällt es mir nicht ein. Deswegen werden wir jetzt mal zurück zu euch ins Wohnzimmer gehen. Wir machen Feierabend und freuen uns auf die nächste Folge Bratwurst und Baklava. Schreibt uns so viel ihr wollt über eure Meinung, wenn ihr diesen Background habt, den Özcan habt, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt. Dann haben wir auch Bock darüber, nächstes Mal vielleicht in der nächsten Folge drüber zu sprechen. Schreibt uns einfach euer Feedback und habt einen schönen Tag.
Und wenn ihr eine Schlägerei habt, dann ruft nicht den Basti an. Peace.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Yeah.